SWR 2 Zeitgenossen.
Über seinen Emil haben viele Millionen Menschen seit den 1970er Jahren Tränen gelacht. In diesem Jahr ist der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger 90 Jahre alt geworden, war auf Tournee mit neuem Programm und schreibt seine Autobiografie. Wir kennen uns seit vielen Jahren und bleiben deshalb beim Du. Lieber Emil, kommt dir das selbst auch manchmal unwirklich vor, dass du 90 bist?
Ich glaube, ich darf überhaupt nicht nachdenken, was das bedeuten soll, 90 Jahre. Für mich ist es schon etwas surrealistisch, denn ich fühle mich, ja, das sagt ja jeder Mensch, der alt ist, ich fühle mich eigentlich 20 Jahre jünger. Ich fühle mich einfach so, dass ich beim Arbeiten immer noch fit bin und denken kann und handeln kann und glücklich bin, wenn neue Arbeiten auf einem zukommen, die Spaß machen natürlich. Das ist schon Bedingung.
Du bist ja wirklich unglaublich aktiv. Warum eigentlich? Einfach, weil es Spaß macht oder hast du das Gefühl, du bist noch nicht fertig?
Ja, beides glaube ich fast. Ja, eigentlich habe ich letztes Mal festgestellt, dass ich bereits so ab 14 Jahren schon aktiv war, habe eine Schülerzeitung gemacht mit 14 Jahren und dann ging es eigentlich los und mit Theater in Gärten von reichen Leuten gespielt und ich muss ehrlich sagen, bis heute, es ist ein durchgehendes Programm, das stimmt, aber es hat immer etwas mit Kreativität zu tun.
Andere 90-Jährige hätten oft weder körperlich noch geistig die Möglichkeiten, die du hast. Wie machst du das? Sind das gute Gene oder ist es dieses «if you don't use it, you lose it»?
Ich weiß nur, dass meine Tante mit 80 noch aufs Matterhorn gestiegen ist. Also auch eine
gute Gene.
Besondere Leistung ist. Aber dann kommt noch Glück dazu. Und da kommt natürlich auch dazu, dass man auch seriös lebt. Und keine Alkohol, weiß Gott was macht. Und Rauchen ist auch nie angesagt. Zweimal probiert, finde ich stinklangweilig und weggeworfen. Und seither nie mehr was so einen solchen Stängel berührt. Nein, das gehört vielleicht auch dazu, aber ich glaube schon, arbeiten ist die beste Medizin. Nichts tun, das wird gefährlich. Für jeden Menschen, glaube ich, wenn er nichts macht.
Aber du brauchst wahrscheinlich mehr Pausen. Also ich merke das schon, ich bin 30 Jahre jünger. Ich merke das, ich brauche Pausen.
Ah ja? Bei mir sind auch die Pausen ausgefüllt. Wir gehen in den Urlaub. Ich weiß, ich habe letztes Mal gedacht, jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau Nitschel in den Urlaub gegangen bin, was haben wir gemacht im Urlaub? Gearbeitet. Wir haben Drehbücher geschrieben oder Geschichten oder Bücher geschrieben, aber wir konnten einfach nicht einfach an den Strand liegen. Das hat sich sowieso, wenn der Sand zwischen den Zehen einfach sich etabliert und so, das ist furchtbar. Oder wenn du ein Buch hast, dann kommt der Sand zwischen die Blätter oder da kommt wieder ein Ball hergeflogen und du hast ja gar keine Konzentration am Strand, obwohl da eine schöne Palme noch dasteht, das nützt auch nichts. Da bleiben wir lieber irgendwo am Schatten und schreiben und zeichnen viel auch, damit können wir auch Ferien ausfüllen.
Das ist ja auch noch eine ganz andere Seite von dir. Du zeichnest, du hast jetzt auch zu deinem 90. von deiner Frau Nitschel ja einen Malkurs geschenkt bekommen.
Also ja, weil ich einfach irgendetwas habe ich verpasst. Und zwar finde ich das etwas Wichtiges. Wie die Kunstgewerbeschule Luzern war ja berühmt, dass sie immer gute Zeichner auf den Markt bringen. Aber eines habe ich nie gemacht in diesen 5 Jahren Ausbildung und das war mit Öl malen. Und wieso nicht? Wir haben Spritztechnik und alles haben wir gemacht, Taschismus haben wir gemacht und so, aber mit Öl gemalt und das wollte ich jetzt einfach mal nachholen. Und da habe ich einen 5-tägigen Kurs bekommen, bei einem Maler, einem guten Maler, der getestet wurde von Nitschel natürlich im Internet, was er da so macht und so. Und der hat mir versucht, das beizubringen. Und ich glaube, das hat funktioniert. Was mir jetzt noch fehlt, das ist nicht der Pinsel und nicht die Ölfarben, es ist nur noch die Zeit.
Aber du bist dran geblieben, oder?
Ja. Es war ein so schönes Erlebnis. Das Bild war noch halb feucht, als wir es heimnahmen. Und ich musste es dann schön in die Ecke stellen, damit niemand drankommt und so. Aber es kamen halt die anderen Dinge, die waren dann plötzlich halt einfach doch noch wichtiger, als ob ich jetzt da mit Pinseln ein schönes Porträt male oder nicht.
Zum Beispiel dein Bühnenprogramm, dein aktuelles Emil Schnedderet. Ist das denn der Emil, den alle kennen? Was ist anders mit deiner riesigen Lebenserfahrung heute als früher, wenn du aufgetreten bist?
Also das Programm setzte sich schon auch zusammen aus alten Nummern und neuen. Und bei den neuen, muss ich ehrlich sagen, da spüre ich, dass ich etwas kritischer geworden bin. Vielleicht weniger lustig, aber bös kritischer. Da muss ich aufpassen. Aha. Aber es läuft halt so viel in dieser Welt. Da kann man ja nicht einfach so vorbeihuschen, wie wenn nichts wäre. Und man meint immer, ja, Emil, ja, das ist so ein einfacher Typ da. Ja. Nein, ich bin ein sehr politischer Mensch. Also ich verfolge wirklich alles, was läuft im Leben und so. Und das drückt auch an die Oberfläche, aber ich verhindere es, ein politisches Kabarett zu machen, weil ich weiß genau, die Leute würden das gar nicht wollen von mir. Und wieso soll ich das ändern? Denn ich will ja wirklich etwas machen, wo die Leute Freude haben an meinem Programm, an meinem Tun auf der Bühne und Mimik. Und vielleicht, wenn ich politisch wäre, hätte ich immer die gleiche schlimme Mimik im Gesicht.
Ja gut, aber es ist schon ein bisschen anders, glaube ich, als früher. Also es ist mehr Emil Steinberger und nicht so sehr die Kunstfigur Emil, oder?
Ja, das darf man sagen. Ja, es kommen da neue Sachen. Das habe ich gemacht, ein Märchen für Kinder auf die heutige Zeit umgeschrieben, also auf der Bühne erzählt. Oder lustig, ich habe mal ein Fünfjähriges gefragt, das in der Vorstellung war mit der Mutter. Da habe ich gesagt, ja, aber hast du denn alles verstanden, was ich erzählt habe? Und da hat die Mutter gesagt, dass sie nur auf meine Augenbrauen gucke, die immer auf und runter gehe, und da lache sie schon genügend.
Sehr praktisch. Du schreibst auch deine Autobiografie, die im nächsten Jahr erscheinen soll. Wenn man sowas schreibt, sein Leben noch mal Revue passieren, das denkt man wahrscheinlich auch sehr intensiv über sich und sein Leben nach. Hast du manches vielleicht jetzt erst so richtig verstanden in deinem Leben? Oder ergibt manches auf einmal einen Sinn, wo du früher gedacht hast, dass es einfach passiert?
Ich glaube, da bin ich zu oberflächlich, als darf ich da so in die Tiefen gehen. Und es gibt ja auch immer Filmemacher, die einen Film drehen wollen. Und die, da spüre ich immer, ja, die wollen etwas rausholen aus mir, das mir selber nicht bekannt ist. Aber die haben das Gefühl, ja, da muss man doch diese Gefühle haben. Und was passiert, wenn du Erfolg hast? Und die Leute, ja, was passiert denn mit dir? Und die wollen so Zeug wissen. Und was passiert mit mir, wenn ich Erfolg habe? Da lache ich zum Publikum zurück und habe auch Freude. Und dann gehe ich wieder in die Garderobe, ziehe mich um und es geht zum nächsten Ort. Also so etwas wirklich Verrücktes und so etwas geistig Hochstehendes, dass ich jetzt da nachdenken muss, was ich jetzt da wieder erreicht habe. Klar habe ich Stolz. Ich denke viel eher nach, was würde eine Astrologin zu meinem Sternbild sagen, weil ich habe einfach so viel Glück im Leben. Das realisiere ich. Ich kann anpacken, was ich, sei es Film, sei es die Bücher, sei es engagiert im Film. Wenn ich im Zirkus bin, heißt es, absolute Rekordzahl haben wir noch nie, 1,3 Millionen Zuschauer. Wenn ich im Schweizer mache Schauspieler war, heißt es, absoluter Rekord, so viele gab es noch nie Zuschauer in der Schweiz, fast 1 Million Zuschauer. Es ist Bücher verkauft, 150.000, Emil, wahre Lügengeschichten, absoluter Rekord, das gibt's fast nicht. In der Schweiz ist einer glücklich, wenn er 10.000 Bücher mal verkauft. Und zwar, es geht mir schon gut, aber ich krampfe schon, da muss man schon sagen. Also ohne Krampfen geht's nicht. Mm. Das muss ich jetzt auf Schweizerdeutsch mal rauslassen.
Was heisst das Krampfen?
Krampfen, schaffen.
Schaffen.
Gusseln.
Man muss dafür
Gusseln,
arbeiten.
Ja, also drinlegen.
Was bei dir aber anders ist als bei ganz vielen anderen komischen Menschen oder Komikern, ist, dass bei Ihnen die Komik am Anfang der Karriere fast wie Notwehr wirkt, wenn man in die Biografie schaut, weil Sie Außenseiter waren, sich in prekären Verhältnissen behaupten mussten und so weiter. Du hast auch ganz früh angefangen, Sketche zu spielen, aber bei dir war das anders, nach allem, was ich weiß. Du hast nicht dich wehren müssen, sondern ihr wart einfach eine lustige Familie, oder?
Also sind jetzt fast zwei Themen. Mhm. Entweder ein lustiges Team beim Arbeiten oder eine Familie, die davon gar nichts wissen wollte. Es war für mich eher traurig, die Familie.
Die war traurig?
Ach ja.
Da habe ich das Gegenteil gelesen.
Nein,
das ist interessant.
Das akzeptierte man überhaupt nicht, was ich mache. Also, da war ich ja noch bei der Post auch noch, war diplomierter eidgenössischer Postbeamter mit einer festen Anstellung, mit festem Lohn, garantierter Lohn, das ganze Leben lang. Also was Besseres in deinem Leben kann man nicht haben. Und dieser Emil geht zum Chef und kündigt diese Stelle. Das war für meine Eltern dermaßen ein Schock. Ich habe es ja verheimlicht. Lange Zeit habe ich es verheimlicht. Ich bin in die Schule gegangen und die Eltern meinten, ich gehe mit meinem Sack noch auf die Post zum Arbeiten. Ich hatte den Mut nicht, das meinen Eltern zu beichten. Und das war für mich eine ganz schreckliche Zeit. Und die haben sich wirklich fast ins Bett gelegt, sogleich waren krank. Die hielten das nicht aus, dass ihr Sohn so eine Stelle verlässt und da in die Kunstgewerbeschule geht mit den Leuten, die lange Haare haben und so weiter, die furchtbar aussehen. Da mischt sich jetzt unser Sohn da rein. Das ist ja wirklich eine traurige Familiengeschichte und so. Ja, was sollte ich? Und ich habe es halt trotzdem gemacht, ja. Obwohl ich wusste, dass meine Eltern total, und sie blieben dagegen, sie haben sich auch nie interessiert, wie es mir jetzt geht und so. Aber höchstens, als ich mal ein Atelier brauchte und halt vielleicht mal einen Bettüberzug verlangte von zu Hause, also, du kannst gleich alles mitnehmen. Bang, bing. Es war traurig. Ich habe oft Tränen gehabt in den Augen, als ich zu Hause wegging, zum Theater gelaufen bin, um zu spielen auf der Bühne, weil ich konnte es einfach nicht verstehen. Ja.
Warum bist du überhaupt zur Post gegangen, Postbeamter geworden? War das so nach dem Motto, lern erst mal was Anständiges?
Nein, das war eine Ratlosigkeit von mir. Ich war eigentlich zu unprofiliert allgemein vom Charakter her noch. Ich hatte schon Sinn für lustige Sachen zu machen und so, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden und bin zu Berufsberatern gegangen und die haben gesagt, ich soll Friseur werden, ich soll Graveur werden, ich soll Tapezierdekorateur werden, alle Berufe mit Hör. Am Schluss sollte ich lernen, wahrscheinlich habe ich einen Zettel bekommen, was zurzeit fehlt auf dem Platz Luzern. Aber das war ja überhaupt nichts. Und deshalb habe ich mich entschieden, nochmals 2 Jahre in die Verkehrs- und Handelsschule zu gehen. Und das war eine harte Schule. Vorbereitung auf die Post, auf die Bahn, auf die Swissair, auf Telegraph.
Aber ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Ja? Ich habe mal von dir gehört, dass bei euch zu Hause, als du kleiner warst, also bevor du in den Beruf gegangen bist, dass da schon viel gelacht wurde, dass es ein heiterer Umgang eigentlich miteinander war.
Ja, sie wussten, dass ich am Esstisch oft viel zu lange meine Einlagen geboten habe, bis die Mutter so, jetzt ist aber Ruhe. Oder auch, wenn wir, mein Bruder und ich hatten das gleiche Zimmer und dann im Bett halt noch Dummheiten und Geschichten erzählten und so, bis auch wieder der Satz kam, jetzt ist aber Ruhe. Und so. Das stimmt schon. Oder meine Mutter hat mich gerne mitgenommen, wenn sie auf Reisen ging, weil sie wusste, dass ich ab und zu einen guten Spruch fallen ließ. Das existierte schon irgendwo drin, ein bisschen.
Und in der Schule, warst du dann da der Klassenclown, oder?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich hatte das ganz kleine Privileg, wenn ich mal meinem Schulkollegen, der auf der gleichen Bank saß, da neben mir, etwas ins Ohr flüsterte und der einfach lachen musste, der Lehrer sagte, Emil, jetzt wollen wir auch mal wissen, wieso lacht dein Kollege? Hä? Und dann musste ich das erzählen und der Lehrer hat dann halt auch gelacht. Aber der Lehrer hat mich auch schon vor die Tür gesetzt bei der Erklärung über die Umlaufbahn der Sterne und der Gestirne um unsere Erde, Mond, Umlaufbahn, Sonne und so weiter. Da war ich konzentriert vorne am Pult und er hat da die Weltkugel gedreht und so und hab da zugeguckt, es hat mich wirklich interessiert. Plötzlich klopft mir der Lehrer an die Stirn und sagt, Emil, geh raus. Aber ich sage, wieso? Emil, geh raus, geh vor die Tür. Ich sage, gehst du vor die Tür? Da musste ich vor die Tür und habe die Stunde abgewartet vor der Tür. Ging ich wieder rein, sofort zum Lehrer gegangen, habe gesagt, Herr Lehrer, ich habe überhaupt nicht geschwatzt, habe nichts gemacht. Also ich weiß schon, aber weißt du, Emil, wenn ich dich angucke, muss ich einfach immer lachen. Das war eigentlich, wenn ich so sagen möchte, war eigentlich der schönste Beweis, dass irgendetwas auf meiner Gesichtshälfte oben oder unten oder in der Breite, ich weiß nicht wo, irgendetwas hat, wo funktioniert, wo das ausdrückt, was ich innerlich denke oder mache.
Und trotzdem bist du ja nach der Zeit als Postbeamter, nach 9 Jahren Schalterdienst, erstmal Grafiker geworden, ja. Auf die Hochschule in Luzern gegangen.
5 Jahre.
Hast das da gelernt, weil du dich noch nicht getraut hast, auf die Bühne zu gehen?
Nein, überhaupt nicht. Ich war schon in der Kunstgewerbeschule, war ich schon auf der Bühne. Wir waren ein kleines Ensemble von 4 Leuten und einen Texter, der war Lehrer, der Armin Behler, und der hat das so gut gemacht. Und wir standen auf der Bühne als Ensemble Gabaradiesli oder Gügrügü, waren die Namen, oder Dünkelweier hießen wir auch einmal, wir haben immer etwas gewechselt und so. Wir waren erfolgreich in Luzern mit unserem Ensemble. Wir haben 50, 60 Mal gespielt, ausverkaufte Häuser gehabt und so.
Aber das alleine zu machen, wäre es nicht gewesen. Also da musste schon erst noch die Grafik.
Wie es halt so ist in der Geschichte, so ein Ensemble löst sich aus beruflichen Gründen auf. Und dann musste ich entscheiden, Emil, soll ich jetzt aufhören? Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das alleine. Nein, da kannst du doch nicht. Nein, Emil, komm. Nein, also jetzt überschätzt du dich. Du, 2 Stunden allein. Nein, das kannst du nicht mehr. Und so weiter und so weiter. Negativ. War mir scheißegal. Ich habe daran geglaubt, habe gefunden, das mache ich doch. Ja, und habe ich gemacht. Und auch das funktionierte. Und dann nach diesen 4 Programmen kam dann nochmals ein Wechsel mit dem Bau des Kleintheaters und so. Und da hat das am Anfang nicht so Leute ins Theater gebracht, dass ich mir gesagt habe, ich baute ja das Theater nicht für mich, überhaupt nicht, sondern für als Gastspieltheater für andere Kabarettisten und so, habe ich mir gesagt, ja, wenn die Leute einfach nicht kommen, dann gehe ich jetzt halt mal auf die Bühne und mache wieder ein Programm. Und da kamen sie dann und sie wollten ja mich sehen und dann haben sie das Theater kennengelernt und dann ist das dann auch weitergegangen.
Gut. Also da hattest du dann die Grafik schon gelernt und warst Theaterleiter und später dann auch noch Kinochef dazu.
Ja.
Das muss eine sehr anstrengende Zeit gewesen sein. Also ein Theater leiten tagsüber, ein Kino leiten und abends auftreten. Denn du warst ja auch auf Tournee damit.
Ja, natürlich. Bin 60 Mal Basel-Luzern gefahren, hin und her, bis mir die Strecke so verleidet war, dass ich Umwege machte nachts beim Heimfahren. Nur nicht immer die gleiche Strecke. Aber ich musste ja morgen wieder im Büro sein und für das Kino und für das Kleintheater programmieren und die Grafik und die Einladung machen und alles. Es war eine Riesenarbeit natürlich, war aber auch spannend. Da kam noch das 2. Kino dazu, hab mir noch ein Kino gebaut, ein Studio-Kino für schwierige Filme, was die anderen nicht spielen wollten. Mhm. Und die anderen eben, die haben mir einen Bremsklotz gelegt, die sind vor Gericht gegangen, die wollten nicht, dass ich ein kleines Kino baue. Und ich habe gedacht, das kann man doch nicht verhindern und habe einfach weitergebaut. Wir haben schon den Boden gebaut, ansteigend, schön und so weiter. Und dann gingen die mit mir vor Obergericht und da habe ich wieder verloren beim Obergericht. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Dann wurde es vor Bundesgericht gezogen, also die oberste Instanz. Mhm. Und die haben schon alles vorbereitet mit Advokaten und weiß nicht was. Und ich habe einfach einen Brief geschrieben an das Bundesgericht, habe darin geschrieben, was ich machen will und zu was dieses Kino dienen soll und dass das ein Kulturbeitrag sei, wenn ich Filme zeige, die die anderen nicht wollen, weil sie zu hochstehend sind oder zu intelligent sind oder weiß ich was. Das kann man nicht verbieten. Nach einer Woche kam ein Brief zurück. Alles okay, Sie dürfen das Kino bauen.
Toll. Boah. Und war das die Begeisterung für den Film, fürs Theater, dass du das gemacht hast? Oder war das immer auch so, ich weiß ja nicht, wie lange ich auf der Bühne erfolgreich bin?
Nein,
also warum hast du das beides gemacht, aus Leidenschaft?
Nein, prinzipiell, Markus, ich wollte ja gar nicht Kabarettist werden. Das wollte ich nicht. Also ich hätte mir nie vorgestellt damals, dass ich je einmal nur vom Kabarettspielen leben sollte. Das kann man nicht. Da weiß man ja nie, das kann, in einem Jahr später ist das vielleicht fertig. Also das war nie meine Absicht. Meine Absicht war, ein gutes Theater zu führen, ein gutes Kino zu führen. Und dann kam natürlich dazwischen so ein Jahr im Zirkus Knie, kam dazu und bis ich dann Theater und Kino abtreten musste, weil das dann doch zu risikoreich war, weil ich Tourneen hatte in Deutschland. Denn Deutschland, als die mich kennenlernte, da ging's los.
Da ging's los.
Das waren dann die Stanzen. Ja. Das war dann nicht mehr Basel-Luzern. Das war...
Da musstest du richtig viel reisen. Wie Emil träumt in den 70ern, damit bist du in Deutschland berühmt geworden. Die Leute waren begeistert. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es was anderes ist, ein Programm in der Schweiz auf Schweizerdeutsch zu machen und es dann auf Schweizer Hochdeutsch in Deutschland zu machen. Und du hast es ja auch auf Französisch in Frankreich gemacht, in der französischen Schweiz gemacht. Lachen die Leute an unterschiedlichen Stellen? Musst du ein anderes Tempo haben im Programm, je nachdem, ob du in Deutschland im französischen Sprachraum oder in der
Du kannst mich auch fragen, ist dir denn wohl in einer fremden Sprache das gleiche Programm zu spielen? Und da kann ich dir sagen, du, die ersten 5 Vorstellungen, das ist ein Leidensweg. Plötzlich musst du die Sätze, die du hunderte Mal gesagt hast im Schweizer Dialekt, plötzlich die Sätze auf Hochdeutsch konstruieren. Das verändert deinen Satz, das verändert dein Spieltempo, das verändert deine Mimik, das verändert, wenn du die Hand in die Tasche streckst, das kommt eher später und so weiter. Der Übergang ist so schlimm. Aber so nach 5 bis 10 Malen, da war ich auch glücklich in der neuen Sprache, auch auf Französisch. Und Französisch war sehr spannend, denn war ja im Zirkus. Und keiner, der ein Sprechprogramm hat, macht alle 3 Sprachen. Und da haben die mich gefragt, und was machst du denn in der französischen Schweiz? Habe ich gesagt, ja, was mache ich? Ich mache das Gleiche. Ja, geht das? Ja, natürlich geht das, habe ich gesagt. War völlig überzeugt und habe das gemeistert. Und das war ein ganz tolles Experiment und hat funktioniert. Sensationell. Die Französisch sprechen, die waren ja, also ich war nur noch Caporal Schneider. Überall, wenn sie mich sehen, Caporal Schneider von der Polizeihauptwache natürlich. Und zwar ein Erlebnis. Und in Deutschland war es genau gleich hart. Ich habe in Berlin zum ersten Mal gespielt auf Hochdeutsch. Mensch, war das schlimm für mich. Es war grausam. Aber auch die Presse war auch nicht so ganz glücklich. Ja, habe ich doch verstanden, dass sie nicht absolut begeistert waren. Denn in einer neuen Sprache plötzlich ein Programm ohne Übung vorher hat ja keine Zeit zum Üben. Einfach auf die Bühne. Emil, es wird schon gehen. Und es ging dann nach einigen Tagen, ja. Wie du sagtest, es hat explodiert.
1987, dann hast du mit dem Emil erstmal aufgehört. Hast Werbung gemacht, Werbespots und Kampagnen. Du wolltest offensichtlich ganz weg von der Emil-Rolle. Mhm. Hattest du einfach die Nase voll? War es zu viel oder woran lag das?
Nein, es war einfach die Überzeugung. Und die habe ich im Programmheft an der Premiere vom Programm Feuerabend ist das aufgelegen, da konnte man lesen, dass das wahrscheinlich das letzte Programm sei. Habe ich zum Voraus bekannt gegeben, weil ich Angst hatte, dass ich mich wiederhole, dass ich die Typen wiederhole, die ich spiele und so weiter, oder mir könnte die Fantasie ausgehen, oder ich hatte einfach Bedenken und wollte nicht das absterben lassen, so komisch, sondern lieber einen Schnitt machen, und das habe ich dann auch so gemacht, ja. Und das war auch gut begründet, und da war noch das Waldsterben war zu der Zeit so aktuell, und es gab furchtbare Sachen. Man hat von mir 130.000 Franken verlangt, damit sie mit Helikopter jeden Quadratmeter vom Wald in Uri abfotografieren könnten, dass sie in 30 Jahren zeigen könnten, da standen Bäume, hä, und so weiter. Und das ist mir zu weit gegangen. Da musste ich mich davon lösen. Und es war gut. Und kam dann sofort. Es war unglaublich, bekam ich ein Telefon aus Köln. Herr Steinberger, möchten Sie mal Werbung machen? Und gesagt, ja, wozu denn? Für was? Und gesagt, ja, Melita Kaffee. Ja, habe ich gesagt, ja, als Schweizer kenne ich das nicht so gut, aber ich halte meinen Kopf nicht hin, habe ich sofort gesagt. Mhm. Ich mache zur Bedingung, dass ich das, was ich schreibe, auch inszenieren darf und nicht ein anderer. Hä? Da haben sie mir das zugesagt, und ich habe die ersten Müsterchen mal, bin dann nach Köln gefahren, habe die Texte gezeigt, die waren sofort begeistert. Also auch wieder Glück. Mhm. Hä? Von einem, aber muss ehrlich sagen, da war eine Astrologin bei einer Hoteleröffnung, war die dort, ich auch als Gast, und dann sagt sie, Emil, komm mal zu mir, schau mal, was mit dir in der nächsten Zeit los ist. Und dann hat sie ein Büchlein nur mit Zahlen drin, nur Zahlen. Da hat gesagt, Emil, machst du Werbung? Habe gesagt, nein, mache ich gar keine Werbung im Moment. Ja. Doch, anhand meines Büchleins machst du Werbung. Und zwar erfolgreich. Er hat gesagt, nein, ich habe keinen Auftrag, gar nichts. Da kommt ihr Mann und guckt ins Büchlein und sagt, Herr Steinberger, machen Sie Werbung? Also, mit all diesen leeren Zahlen, was geht hier vor? Haben sie gesagt, doch, du machst Werbung. Und 3 Wochen später kam das Telefon aus Köln für Melita, aus heiterem Himmel. Ja.
Toll. Aber irgendwie warst du dann doch nicht anonym genug vielleicht. Du bist 1993 nach New York gezogen. Ja. Das sollte eigentlich ein Jahr werden und sollte wirklich so ein Sabbatjahr, glaube ich, werden. Ne? Aber das hat auch nicht funktioniert.
Na, beides hat eben nicht funktioniert. Also, ne? Ich musste weg. Ich musste einfach mal weg. Ich habe das letztens bei einem Künstler gelesen, der war erst 10 Jahre auf der Bühne. Nein, das war ein Sportler. Der hatte Welterfolg, da bei den letzten Winterspielen. Der ist ja etwa 23, 24 Jahre. Und der sagt jetzt schon, ich halte es fast nicht mehr aus. Alle Leute wollen jetzt was von mir. Und das ist genau der gleiche Satz, den ich auch hatte. Es ist fast nicht mehr möglich. Ich habe Listen gemacht von Anfragen. Wenn man diese Listen durchgeht, es ist unglaublich, aus was für Seiten überall solche Wünsche kommen. Also, das kannst du gar nicht mehr bewältigen. Kannst du nicht bewältigen.
Aber in New York hast du auch keine Ruhe gefunden.
Und in New York, mein Motto war 4-mal den Buchstaben L. Lesen, losen, lernen und lesen, losen, schauen und lernen, ja. Das war mein Motto für New York. Hä? Und dann habe ich mich sofort in der Schule angemeldet für Englisch. Das war noch hart, jeden Morgen von 9 bis um 1 schon wieder in der Schule. Oh yeah. Und New York ist ja so interessant zum Laufen, Spazieren, den Text so viel, und ich hocke wieder in der Schule.
Du hast aber in New York Nietzsche kennengelernt.
Da war ich nicht knallhart.
Da warst du nicht knallhart. Wie habt ihr euch kennen und lieben gelernt? Wie kam das?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Eigentlich fängt es mit dem Roncalli an. Und zwar, Nietzsche ist mit 16 Jahren zum Roncalli gegangen und war so begeistert, dass sie entschieden hat, ich will Clown werden. Und hat alles versucht, wo kann ich lernen, Clowns werden, den Beruf Clown werden. Und sie hat es einfach nicht fertiggebracht. Sie hat Dimitri-Schule auch gemacht und so, also nur die Prüfung gemacht und nicht bestanden, weil sie sagte, ich, Akrobatik bin ich nicht gut, aber ich kann anderes, aber alle müssen Akrobatik lernen. Wieso? Denn muss man Akrobatik beherrschen, wenn man Clown werden will. Geht doch auf andere, du, ich mache auch keine Akrobatik auf der Bühne und so. Ja, item, sie war ratlos. Und hat dann, als sie in der Schweiz gearbeitet hat, im Service, im Bündnerland oben, hat sie mal im Telefonbuch nachgeguckt, ob das überhaupt einen Steinberger gibt, weil sie den Steinberger vom Fernsehen kannte in Köln, weil ihre ganze Familie immer begeistert vor dem Fernsehapparat saß, wenn Emil kam. Und da hat sie gedacht, ja, da steht ja. Ich wusste auch nicht, dass ich im Telefonbuch stand, wirklich. Mit Adresse. Und als sie 20 Jahre alt war, hat sie einen Brief geschrieben, sie möchte gerne Clown werden und sie wisse keinen Weg mehr, ob ich helfen könnte. Toller Brief, guter Brief, gut geschrieben, intelligent, wahnsinnig, dass sie über Humor ihr Studium, ihre Magisterarbeit auch gemacht hat. Und es waren interessante Briefe. Und sie hat sie immer noch gezeichnet dazu. War auch lustig, dass sie noch zeichnen kann. Sie war von mir natürlich begeistert, aber ich war ja 60 und war schon geschieden, war ja allein in New York. Und dann gab's halt Briefwechsel normal, ohne Absicht. Ohne, also von meiner Seite überhaupt nicht Absicht, irgendwie eine Beziehung zu beginnen oder so. Es war wirklich ein reiner, interessanter Briefverkehr. Und als sie 30 war, hatte sie zu ihrer Mutter damals gesagt, schon früher, wenn sie 30 sei, möchte sie nach New York gehen. Und das hat sie eingehalten und ist nach New York gekommen und ich habe mit ihnen einen Kaffee getrunken und habe Ticket besorgt, damit sie die 5 Tage ins Theater, in den Zirkus und überall hingehen können. Habe das gemacht. Ist ja logisch, mache ich gern.
Klar.
Mache ich gern. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Und nach einem Jahr habe ich wieder mal mich gemeldet und gesagt, ja, wie hat es dir denn gefallen? Ja, gut natürlich. Ja, da kommt doch mal, noch mal. Da kam sie noch mal. Und dann habe ich die Tür geschlossen, da konnte sie nicht mehr nach Hause. Und seither sind wir zusammen.
Ihr habt ja in New York auch geheiratet dann.
Ja, natürlich haben wir auch. Ja.
Viel länger dort geblieben, als du es ursprünglich geplant hattest.
Ja.
Und dann habt ihr 2000 zusammen euren Verlag Edition E gegründet, in dem unter anderem auch die Wochenblätter von euch erschienen sind. Was war das für ein Projekt, was ihr da zusammen gemacht habt? Das war ja auch sehr erfolgreich.
Also eigentlich müsste ich sagen, ich glaube, ohne Nitschel wäre ich vielleicht gar nicht zurückgekehrt. Denn ich ertrug das Alleinleben, das habe ich ja vorher erlebt nach der Scheidung, Alleinleben und berühmt sein, das ist sehr hart. Mhm. Da kannst du nicht ausweichen. Wenn du zu zweit bist, kannst du ausweichen oder so. Das geht. Und bist geschützt. Zu zweit, ja, sind wir in die Schweiz und haben gleich einen Verlag, haben in New York schon begonnen, die Bücher zu schreiben. Geschichten, die das Leben schrieb und Emil via New York auch schon. Und sie hat das Lektorat gemacht. Sie hat ja interkulturelle Germanistik studiert. Also konnte sie meine Bücher korrigieren, meine Texte und alles. Eigentlich wollten wir sie nicht selber rausgeben, aber wir sind fast gezwungen worden, indem man uns mehr oder weniger nicht eingehalten hat, was man uns schriftlich versprochen hat. Da hat es schon angefangen, da habe ich gedacht, aufpassen. Und dann haben wir losgelöst und haben selber angefangen, ja.
Du sagst, ohne Nitschel könntest du heute nie so aktiv sein, hast du mal in einem Interview gesagt.
Ja.
Woran liegt das?
Ja, wenn ich das aufzählen könnte. Das ist so unglaublich. Nein, wirklich, ohne Nitschel würde das nicht gehen. Das fängt ja schon beim Computer an. Sie versteht den Computer. Also sie kann ihn auch flicken, wenn Fehler sind. Da kommen Fachleute und wissen nicht, wo der Fehler liegt. Sie sitzt vor dem Computer und nach 2 Stunden hat sie den Fehler gefunden. Sie kann denken. Das ist mal eine Wahnsinnsfähigkeit, denken können. Und dann ist sie einfach so beweglich, wenn ich sage, du, zum 80. könnten wir doch einen Abend machen im Kunst- und Kongresshaus in Luzern. Hä? Ja, wieso nicht? Ja. Sie sagt nicht, wieso jetzt? Auch das noch. Nein, sie sagt, ja, wieso nicht? Und beginnt sofort auch zu denken, was können wir machen, was und so weiter. Es ist mit allem so, sie ist dermaßen eine Hilfe, auch heute noch bei allen Tätigkeiten, dass ich einfach wirklich bestätigen muss, ohne Nitschel würde all das, was ich seit der Rückkehr von New York gemacht habe, nie möglich gewesen. Ist eine Wundertüte, habe ich immer gesagt.
Aber es ist eben auch das Gegenseitige bei euch beiden. Also sie hat mir gesagt, dass auch du sie antreibst, ne? Dinge zu tun und voranzugehen.
Ja, ja, kann man schon, weil man ja auch mitdenkt, was sie machen möchte und will und was sie auch kann. Aber das ist das Schlimmste vom Ganzen. Sie muss sich immer mit mir beschäftigen. Die Sachen, die ich mache, sind so aktuell und wichtig und vertraglich und ich weiß nicht was alles. Das kann man nicht auf die Seite schieben. Da muss sie mir immer helfen und sie bekommt viel zu wenig Zeit, um ihre Sachen zu machen. Das war das Einzige bei den Wochenblättern. Da haben wir jede Woche ein Blatt gezeichnet, nicht miteinander, sondern immer nacheinander. Eines fängt an, das andere fährt weiter. Ohne Kommentar, ohne darüber zu diskutieren. Und am Sonntag ist der Abgabetag und dann haben wir gestempelt. Da kommt das neue weiße Blatt am Montagmorgen und wir machen wieder eine Wochenzeichnung. Das war auch schön. So haben wir jetzt ja sicher einige hundert. Und haben schon Aufstellungen gemacht in Stuttgart, in Göttingen. Es ist interessant und die Leute bestaunen die Bilder und sagen, das haben zwei Menschen gezeichnet. Wie machen die das? Und das Schöne ist, sie sind inspiriert von der Idee und wir bekamen nach den Ausstellungen, nach Wochen, immer wieder Zeichnungsblätter, die sie sagen, das hat der Oma mit dem Enkel gezeichnet, das hat die Großmutter mit so gezeichnet zusammen. Das hat sich übertragen und das finde ich natürlich schön, wenn eine Ausstellung so etwas bewirken kann.
Wunderbar, ja. Und ihr beide seid als Paar, finde ich auch wunderbar. Und dass ihr 32 Jahre auseinander seid, da würden manche sagen, Gottes Willen, das ist bei euch nie ein Problem, oder?
Wir haben doch nie darüber geschmatzt. Ja, das war für ihn kein Thema. Es harmonierte einfach absolut auf jedem Gebiet. Es harmonierte einfach. Wir mussten gar nicht lang diskutieren. Da gibt's ja Leute, die sagen, ja, es ist doch gut, wenn es halt Gegensätze gibt und man diskutiert. Ja, dann streitet doch halt ein Leben lang. Ist mir egal, aber bei uns geht's gleich parallel zum Ziel. Und es ist doch auch schön, wenn es so ist. Natürlich haben wir verschiedene Ideen oft, das ist ja klar, aber es führt jedenfalls auch zum Ziel und das ist die Hauptsache. Und so haben wir, es kommt noch viel auf uns zu, ich weiß es, es ist noch gar keine Ruhe vorgesehen.
Ihr habt erst am Genfersee gelebt nach New York, seid dann 2014 hierher nach Basel gezogen, wo wir dieses Gespräch führen. Was liebst du an Basel?
Ja, also ich glaube, es war fast eine Bedingung. Wir waren 15 Jahre in Montreux, müssten Französisch reden. Ich war 6 Jahre in New York, ich musste immer Englisch lernen. Ich konnte mich nie richtig ausdrücken. Das ist in einer fremden Sprache. Fehlen die feinen, exakten Wörter, die du vielleicht von deinen Gefühlen her schildern möchtest. Und wenn wir ins Theater gegangen sind, in Montreux, vor allem auch ins Kabarett gegangen sind, da verstehst du einfach nur die Hälfte, wenn es gut geht, nur die Hälfte. Und das mag mich einfach, das ertrug ich fast nicht und habe gesagt, also komm, also ich habe jetzt Heimweh nach meiner Muttersprache. Ich muss wieder mal leben können und den ganzen Tag so reden, wie ich aufgewachsen bin und wie ich einfach mich wirklich gut ausdrücken kann. Und dann haben wir uns entschieden und haben begonnen, eine Wohnung zu suchen. Das ging 4 Jahre. Nein, etwas zu finden, weil wir wussten, wir können nicht einfach eine Dreizimmerwohnung nehmen. Wir haben das Büro, wir haben den Verlag, wir haben Arbeitsplätze wichtig zum Arbeiten, zum Schreiben, zum Zeichnen und so weiter. Es müsste eine größere Wohnung sein und nach 4 Jahren haben wir sie gefunden und dann sind wir umgezogen und fühlen uns sehr wohl in Basel. Wir sind in 5 Minuten im Theater, in 5 Minuten im Kino, wir sind in 10 Minuten Minuten im Bahnhof, wir sind in 3 Minuten am Rhein unten, es ist paradiesisch, es ist wirklich gut und das kulturelle Angebot ist auch gut und die Leute sind mit Fußball sehr beschäftigt in Basel. Die letzte Seite der Zeitung ist immer nur Fußball und ich bedauere die Fußballer, die da immer lesen müssen, was sie falsch machen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man bei mir nach jeder Vorstellung eine Kritik in die Zeitung schreiben würde, was ich nicht so gut formuliert hätte heute Abend oder was die Mimik fehlte oder ich weiß, ich könnte gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Und so ein Fußballer muss jedes Mal lesen, erst er bekommt eine Note, dann wird er beschrieben, was er falsch gemacht hat, dann kommt wieder eine ganze Seite mit der Problematik mit dem Trainer, was hat der Trainer gesagt, das darf man nicht sagen und so. Also die armen Spiele, die bedauere ich total, so könnte ich nicht wirken.
Wir haben letztes Jahr eine Folge Dreisat Museumscheck hier im Basler Tangeli Museum zusammengedreht. Was mich da verblüfft hat, war erstens zu sehen, du gehst alle Treppen. Du nimmst nicht den Fahrstuhl, du nimmst die Treppe bei einem anstrengenden Drehtag im Museum. Und du warst unglaublich offen, begeisterungsfähig, neugierig. Das ist für mich inzwischen das Geheimnis des glücklich Älterwerdens, dass man offen und neugierig bleibt. Ist dir das gegeben einfach? Bist du einfach so? Oder sagst du dir, nein, ich will alles wissen? Sagst du dir das immer wieder?
Ich suche jetzt nach Rezepten. Markus, du hast das gut erzählt, aber ich bin nicht so, dass ich mir sagen will, ich will alles wissen, sondern das ist intuitiv. Ich sehe es einfach, wenn ich eine Zeitung sehe, ich habe Mühe, vorbeizugehen oder wenigstens den Haupttitel zu lesen, damit ich weiß, was ist wieder los und so. Und nein, das ist so. Und oft sagt Nietzsche zu mir, wieso hast du jetzt das wieder gesehen? Ich habe das nicht gesehen. Ich kann mir auch ausdenken, was jetzt die Leute, die dort vor dem Schaufenster stehen, was die miteinander reden. Habe ich ihr auch schon erzählt im Kaffee, dass ein richtiger Dialog hingelegt, was jetzt die reden vor einem Kleidergeschäft. Sie sagt, du solltest ja mal neue Hosen haben. Und er sagt, nein, heute gehe ich nicht in den Laden. Ich habe ja die Unterwäsche nicht gewechselt. Nein, das mache ich nicht. Und so. Ja, aber diese braunen Hosen, das wäre doch genau was für den. Nein, braun mache ich. Komm, wir gehen jetzt. Und dann gehen sie. Also Zufälle sind lustig. Und improvisieren ist eigentlich schon noch eine Fähigkeit, die ich habe. Da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich nie gedacht. Und das hat mir Franz Hohler eigentlich entlockt, indem er mir einmal ein Thema sagte. Und wir spielten einfach diese Szene miteinander. Er stellte mir einfach die Fragen und ich war einer, ja, der nicht so ganz klug war im Kopf. Und da habe ich gemerkt, Emil, du kannst improvisieren. Und habe dann in jeder Vorstellung eine Improvisation gemacht. Habe die Leute aufgerufen, habe gesagt, ruf mir zu, was ich spielen soll. Und der Vorschlag mit dem meisten Applaus, das spiele ich. Dann hat einer gerufen, einen Tankwart. Und alle haben gelacht, einen Tankwart. Wie macht man das? He? Und er hat gesagt, gut, spiele ich einen Tankwart. Da kam noch ein anderer und hat gerufen, aber einer ohne Benzin. Das war dann schon schwieriger. Aber es war ein Riesenerfolg, diese Improvisation. Klar. Die Zürcher Zeitung war ganz begeistert und fand, das ist die eigentlich fast die beste Nummer des Abends gewesen. Aber das hat mich nicht gefreut, sie haben dran gehängt. Aber man muss ja wohl denken, dass das vorbereitet war. Und das hat mich dann wieder enttäuscht.
Das war's nicht. Ich bin 30 Jahre jünger als du, bin dieses Jahr 60 geworden. Oh, und schon wenn man 60 wird, denkt man, so viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Wie gehst du damit um? Denkst du da manchmal dran, dass dir vielleicht nicht mehr so viel Zeit bleibt?
Ich habe zum Glück wenig Zeit zum Denken in diese Richtung. Ab und zu denke ich auch, Emil, ist ja unglaublich, nein, 91 jetzt. Das geht sehr schnell. Ein Jahr ist ja nichts mehr. Ein Jahr geht ja vorbei wie verrückt. So, das ist klar. Aber ich plane nichts. Ich denke nicht in diese Richtung, dass es vielleicht ja... Nein, das mache ich einfach nicht. Denn ich könnte ja auch vielleicht 101 werden. Ich weiß es ja nicht. Also normalerweise war 90 schon ziemlich Ende. Hä? Aber hallo, es geht ja. Letztes Mal hat mir ein Mann erzählt, Emil 90, kein Problem. Meine Mutter ist 96 und das passiert Folgendes. Sie hatte früher schwarze Haare, dann wurde sie grau, schneeweiß, so wie Sie jetzt. Und jetzt kommen wieder die schwarzen Haare. Also, Emil, vielleicht wiederholt sich das Ganze wieder. Denken wir so.
Das wünsche ich dir von Herzen. Und noch viele, viele tolle
Danke,
Jahre.
Danke, Markus.
Vielen Dank, Emil Steinberger.